Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Das ist ein sehr großer Punkt beim Bücherschreiben. Wie bist du da dran gegangen? Wie lange hat das gedauert insgesamt?
Also das kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat, wie viel Werf man da reinlegt. Ich kann es nicht ertragen, einfach so Larifari. Ich muss dann so richtig einsteigen. Das ist in mir so drin, das ist so genetisch, glaube ich. Und dann ist es etwa immer ein Jahr. Also du bist ein Jahr dran. 6 Monate lang dauert es bei mir grundsätzlich, da schreibe ich kein einziges Wort. Aber dann steht im Kopf das Konstrukt. Also das ist sehr viel Kopf, aber natürlich schreibt man auch mal was auf, ne, schreibt man auf einen Zettel, aber das sind dann manchmal 1,5 DIN A4 Seiten und das sind dann meine Zettel für ein 366-seitiges Buch, also die sind dann gar nicht so zahlreich, aber da stehen dann sehr grundsätzliche Gedanken drauf, so wie ich es jetzt ein bisschen skizziert habe, und dann fängt man an und dann erlebt man, wie schwer es eigentlich ist, das Ganze in eine Reihenfolge zu bringen, die auch mitlesbar ist für den, der diese Gedanken ja noch nicht hat. Also ich habe die ja schon alle, wenn ich schreibe, und mein Leser und meine Leserin hat das ja noch nicht. Das heißt, ich muss den Aufbau schaffen. Ich muss natürlich auch eine Schreibe haben, die vielleicht auch ein bisschen, also nicht nur inhaltlich richtig, sondern vielleicht auch ein bisschen nett ist. Ne? Also es darf auch mal unterhaltsam sein. Ne? Und dann muss man mal ein lustiges Beispiel auswählen, dass Leute dein Buch lesen und schmunzeln und auf die nächste Stelle warten, wo sie wieder schmunzeln können, aber dazwischen den Inhalt auswählen. Das so zusammenzubauen, das ist eigentlich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, die Kunst, um die es dann am Ende geht. Ne? Und aber es gibt noch ein interessantes Phänomen, das kennen wir auch alle. Entschuldigung. Und zwar ist das dieses mit dem linken Bein aufgestanden. Jeder kennt das. Manchmal steht man morgens auf und ist einfach schlecht drauf. Und manchmal steht man morgens auf und ist sehr gut drauf. Und an manchen Tagen kann man Dinge wunderbar, sie gehen leicht von der Hand und an manchen Tagen geht alles irgendwie nicht. Also wie, als hätte man irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Und das lohnt sich nicht im Grundsatz zu hinterfragen. Das scheint eine menschliche Schwingung zu sein. Die gibt's. Ich kenne keine Leute, die das nicht mal haben. Und das betrifft zum Beispiel auch die Schreibfähigkeit. Es gibt Tage, an denen kannst du nicht schreiben. Alles, was du schreibst, ist schlecht. Es liest sich nicht, es ist einfach Gaga. Dann ist die beste Idee, an dem Tag nicht zu schreiben. Das ist wirklich eine tolle Idee, weil es funktioniert nicht. Und 1-2 Tage später, ich habe manchmal Flashes gehabt, wo ich nachts um 3 20 Buchseiten geschrieben habe, die musste ich nie wieder korrigieren. Die waren einfach für mein Gefühl perfekt. Und wenn dann ein Lektor kommt und sagt, ja, das ist so super. Es ist auch immer gut, wenn noch mal einer drüber liest. Man sollte immer offen sein für, also es gibt einfach immer irgendwas, was andere auch besser können als man selber. Und das dann mit einzubeziehen, das ist aus meiner Sicht immer dann auch, ja, das macht dann ein Team.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Bei deinen Vorträgen ist dir wahrscheinlich schon mal widerfahren, dass dann einer der Zuschauer dir zugerufen hat, wie kannst du eigentlich über Klimawandel referieren und so Handlungsanweisungen geben, Handlungstipps, was man machen könnte. Und auf der anderen Seite mit so einem Propellerding durch die Gegend fliegen, weil das ist ja Luftverpestung hoch 10.
Ja, deswegen mache ich das auch sehr selten und mittlerweile auch gar nicht mehr. Aber was tatsächlich richtig ist, das muss man immer erzählen und begründen, wenn das kommt. Es kommt gar nicht so oft, weil die Leute schon reflektieren und ich ihnen auch vermittle, dass zum Leben neben der Tatsache, dass man möglichst klimafreundlich gehört sein sollte, auch Leben gehört. Also ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir als Gesellschaft es so gestalten, dass wir uns ausschließlich erklären, was wir alles nicht machen dürfen. Dann führt es irgendwann zum Zurück-in-die-Höhle-Gefühl. Dann fühlt sich jeder Mensch in seiner Entfaltungsmöglichkeit so weit belastet und belästigt, dass man auch anfängt, so ein Thema von sich zu schieben. Weil man sagt, sobald das Thema aufkommt, ist es nur anstrengend, schränkt mich nur ein, vermindert nur meine Möglichkeiten. Ich habe an diesem Thema keinen Spaß. Dann kommt der berühmte pubertäre Widerstand und ich sage dann manchmal, ja, also wenn wir so hingehen, dann gibt es auch sehr schnell eine Neidgesellschaft. Dann bleibt am Ende Essen, Trinken, Schlafen vielleicht noch eine vierte Sache übrig, aber alles andere schließen wir dann gegenseitig aus, ne? Und das ist schlecht. Also deswegen versuche ich immer schon Leuten zu vermitteln, guckt in Summe, wie ihr klimafreundlich agieren könnt. Also in der Zeit, wo ich mit dem Propellerflugzeug rumgeflogen bin, also es war ein UL, natürlich, der braucht dann irgendwie seine 17, 18 Liter und das zu meinem persönlichen Vergnügen und das nicht als umweltfreundlichstes Teil, dann ist das schlecht. Ich habe es dann tatsächlich auch irgendwann eben eingestellt mit dieser Überlegung, aber trotzdem auch eine Zeit gemacht, auch dazu gestanden. Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel auch ein Haus umgebaut, habe auf Solarenergie und Wärmepumpe seit vielen, vielen Jahren habe ich mittlerweile 57 Megawattstunden Energie geschaffen. Ich habe meine Autokilometer um 90% tatsächlich reduziert, na, sagen wir 85% reduziert, weil ich fast nur noch Bahn fahre, was natürlich momentan eine große Herausforderung für mein Leben ist. Der Bahnfahrplan ist ja mehr ein Vorschlag im Moment. Aber ich komme von A nach B, also Züge kommen an. Ich kann das allen Nicht-Bahnfahrern versichern, es ist manchmal anstrengend. Aber ich habe, wie gesagt, 85% Reduktion, ich habe ein Elektroauto gekauft, ich habe für die verbleibenden Kilometer, ich habe eine ÖPNV-Regel, dass sobald es ÖPNV gibt, ich den auch nutzen muss, oder Fahrrad oder zu Fuß. Ich habe eine 1,5 Kilometer Taxi-Regel, die macht mir am meisten Freude, wenn ich irgendwo draußen bin und irgendwo hinkomme. Unter 1,5 darf ich nicht Taxi fahren, sondern muss zu Fuß gehen, was auch nicht schlecht ist, wenn man als Mensch ab und zu Fuß geht, dafür sind wir ja auch erfunden. Das heißt, wenn man das alles zusammentut und, sagen wir mal, auf der anderen Seite so ein Quirl dann hinstellt, dann kann man sagen, ja, natürlich könnte ich besser sein, aber zu meinem Leben gehört auch zum Beispiel die Fliegerei und dafür mache ich an anderen Stellen oder versuche etwas zu machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig vermitteln, es muss nicht so sein, dass ein Mensch, der sich mit der Thematik beschäftigt oder auch einer, der sich nicht damit beschäftigt, sofort perfekt sein. Wenn du nicht von deinen Gedanken am Anfang sofort perfekt bist, dann musst du gar nichts tun, weil dann können wir dir immer vorwerfen, dass du irgendwas nicht richtig machst. Ich glaube, so sollten wir uns die Geschichte nicht erzählen, weil dann ist nämlich gar keiner mehr perfekt und dann ist die Geschichte schon wieder zu Ende. Wir sollten uns erzählen, die Option, überhaupt sich etwas zu überlegen, Gedanken zu machen, eine eigene Stellschraube zu finden und an die vielleicht ranzugehen und darüber den Mut haben zu berichten, weil vielleicht jemand, der neben einem steht und an gar keine Stellschraube geht, vielleicht dadurch eine kennenlernt, an die er auch gehen kann oder sie. Dann haben wir möglicherweise schon wieder einen Schwung nach vorne. Also diese Haltung, es muss perfekt sein, sonst ist es gar nichts, die teile ich nicht und so habe ich dann versucht, das zu vermitteln. Aber nochmal, ich habe dann irgendwann auch gedacht, nee, es ist zu viel des Guten, ich mache es tatsächlich nicht.
Das heißt, du fliegst jetzt nur noch Segelflug und Gleitschirm?
Im Moment muss ich sogar zugeben, dass ich aus Zeitgründen auch keinen Segelflug mehr betreibe. Ich habe aber einen Schein, der ruht im Moment. Ich habe meine Rechte verloren, aber der Schein ist dauererhalten und ich stelle mir lebhaft vor, wie ich später wieder ein Segelflugzeug pilotiere, wie ich immer gerne sage. Das, was es im Moment gibt, also auch jetzt gerade nicht, weil ich sitze ja hier mit euch, ist ab und zu mal Gleitschirmfliegen. Aber was ich zugeben muss, dass meine fliegerische Tätigkeit im Moment durch sehr, sehr viele Termine, die ich natürlich gerne mache und sehr viele Aufgaben, ich mache Dokumentationssendungen, ich mache Bücher, ich mache Wetter, ich mache Vorträge, das ist auch eine Summe und ich möchte ja auch noch ein Privatleben haben, wozu die Fliegerei natürlich zentral gehört, aber da gehört auch noch zu, dass ich gerne tauche, dass ich gerne wandere, dass ich gerne Mountainbike fahre. Es ist immer schlecht, wenn man ein Mensch ist, der sehr viel sehr gerne macht. Manchmal ist es gut, wenn man eigentlich nichts gerne macht, sondern nur eine Sache. Dann kann man sich da mehr darauf konzentrieren. Ah, das war ein Scherz. Aber ich freue mich, dass ich viele Interessen habe und die habe ich jetzt mal.
Du hast gerade angesagt, du bist jetzt gerade aktuell in Frankfurt, um Sendungen aufzuzeichnen. Du lebst aber in Süddeutschland. Jetzt bin ich sehr neugierig. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie verläuft denn eigentlich so ein normaler, in Anführungszeichen, Arbeitstag von so einem Wettermoderationsfrosch, wie du einer bist.
Wettermoderationsfrosch. Richtig, ich bin in Frankfurt. Die Sendungen sind übrigens meistens gar nicht aufgezeichnet, fast alle sind live. Also wenn ihr mich seht, stehe ich wirklich da. Und wenn ich irgendwas rede, dann rede ich das genau in dem Moment, so wie wir jetzt ja auch miteinander in diesem Moment sprechen und in keinem anderen. Auch wenn ein Podcast am Ende natürlich wiederholbar und damit aufgezeichnet wird. Die Sendungen sind also meistens live. Leben tue ich in Ulm, das stimmt. Und wenn ich dann hier diplomierter Wetterfrosch-Moderator, ja, das klingt gut, bin, dann, ja, das ist schön eigentlich noch. Wenn ich das also bin, dann bin ich halt hier in Frankfurt, um nicht von Ulm nach Frankfurt zu pendeln. Das ist dann auch wieder eine thematisch nicht so sinnvolle Aktion. Warum bin ich in Frankfurt? Weil wir beim Hessischen Rundfunk das Ganze machen, hier die Studios nutzen für die ARD-Wetterberichte. Das ist also für die ARD vor 8, für die Wetterberichterstattung am Ende der Tagesthemen, aber auch für dritte Programme, nicht? Also SWR und WDR und RBB und NDR machen wir, und dann habe ich 10 Sendungen an einem Tag. Wie sieht das aus? Ich stehe gegen 14 Uhr auf. Nein, Scherz. Also der Arbeitstag ist natürlich Nachmittag, ne? Also ich gehe etwa um 15 Uhr dann in das Büro zunächst mal, und das dauert dann abends bis nach Tagesthemen gegen 23 Uhr. Ist also eine relativ normale Tageslänge, aber verschoben nach hinten. Vormittags ist für mich oft anstrengend, weil ich die ganzen anderen Sachen dann zu tun habe, die so anliegen im Rahmen meiner Selbstständigkeit, und nachmittags dann eben Wetter. Da guckt man zuerst mal, wie war die Prognose von gestern für den Tag heute. War sie gut, sehr gut oder sehr, sehr gut? Oder auch mal nicht so gut? Dann spricht man wenig drüber. Nee, gerade dann guckt man natürlich, warum. Und dann überlege ich mir aber schon sehr schnell, was ist das, was im Moment das große Thema ist. Ne? Also zum Beispiel in diesen Tagen, wir zeichnen dieses jetzt hier am 13. Dezember auf, da war es gerade so, dass wir Schneeschmelze hatten und dass wir viel Regen hatten, dass wir also steigende Flusspegel haben in vielen Regionen Deutschlands. Dann ist für mich natürlich sofort klar, die Sendungen müssen sich um Wasser und Pegel und diese Dinge ranken. Und dann überlege ich mir für diese 10 Sendungen ein bisschen redaktionell, was ist das Goodie, was ist das Bonbon, was ist das Hello, was ist die Serviceleistung zu der Frage, wie wird's Wetter? Und das ist das, wo ich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern eigentlich immer merke, das finde ich faszinierend, dieses Zusatz, ne? Also nochmal eine Kleinigkeit. Klar, manche wollen nur wissen, Regenschirm, ja, nein, die sind dann vielleicht ein bisschen überbedient, aber für die meisten ist das interessant. Und dann baut man die Sendung zusammen, dann irgendwann, wir sind ja ein kleines Team, ich arbeite als, wie gesagt, bin ja selbst Diplom-Meteorologe, noch mit einem weiteren Diplom-Meteorologen zusammen, wir sind also ein Vier-Augen-Prinzip. Zusätzlich gibt es dann eine Grafik, gibt es eine Regie, gibt es eine EV, und das Ganze ist dann ein Team, und wir machen diese 10 Sendungen. Und die Vorhersage ist dann damit wirklich meine, beziehungsweise die von meinem Kollegen hier. Also es kommt jetzt nicht irgendwas von extern rein und irgend so ein Black Super Meteorologist sagt uns, was wir zu sagen haben, sondern das ist das, was wir ausarbeiten. Und also mit Black Super Meteorologist meine ich einen, der in der Black Box hockt, nur um das an der Stelle richtig verstanden zu haben, was ich meine. Und dann wird das am Ende von mir dann in einen Text verfasst, aber ich schreibe keine Texte, überhaupt nicht. Ich schreibe nichts, ich notiere nichts, sondern es entsteht während der Sendung. Also ich stelle mich wirklich vor die Kamera, das Einzige, was ich weiß, ist guten Abend. Das ist tatsächlich von mir fest eingeplant, und alles, was danach kommt, ergibt sich aus dem, was man den Tag hat. Also es gibt keine Notiz, es gibt eine Live-Sendung, es gibt keinen Text, es gibt keinen Teleprompter, all das Zeug nicht. Es ist einfach frei gesprochen. Vor mir läuft eine Uhr, die läuft rückwärts, und wenn null ist, muss ich fertig sein, weil dann schneidet mich der Sender ab. Das muss man beachten, weil sonst geht die Sache einfach in die Hose. Und das ist das ganze Konzept. Vorher muss man noch in die Maske gehen. Also ich bin natürlich sehr gut aussehend, wie alle wissen. ja, natürlich.
Die hat ja nicht viel zu tun, die Maskenbildnerin, ja, ne?
Die kann großflächig arbeiten. Ich konnte immer diese kreiselnde Handbewegung ganz gut. Deswegen kam ich im Fernsehen. Also optische Gründe lagen nicht vor, aber es war egal. Also es hat gereicht. Und ich konnte Subjekt, Prädikat und Objekt oft in die richtige Reihenfolge. Also das sind so Gründe, wie man auch ins Fernsehen kommt. Und ich wollte das auch gar nicht. Also ich bin dort per Zufall reingeraten, aber es hat mir dann Spaß gemacht und deswegen bin ich noch da. Aber die Grundidee ist dann eben nochmal von der Maske ein bisschen entglänzt zu werden und noch ein bisschen wacher auszusehen vielleicht. Und dann macht man die Sendung. Und das Wichtigste ist natürlich, ständig am Wetter dran zu sein. Also immer wieder zu schauen, was ändert sich, was tut sich, was machen die Daten, wo ist das Niederschlagsgebiet jetzt? Also das ist nicht aus der Retorte irgendwie um 14 oder 16 Uhr erdacht und dann bleibt das so, sondern es wird ständig angepasst. Die Symbole werden angepasst. Die neueste Sendung live hat im Zweifel 20 Sekunden vorher noch eine Änderung, weil die mir wichtig ist. Und dadurch, dass ich keine Texte habe, ist es völlig egal, ich kann alles einbauen. Und wenn man mir 10 Sekunden oder auch die Anfangsmelodie noch aufs Ohr schickt, Köln jetzt doch 25,6 Grad, ja gut, dann war es nicht. Wusste ich vor 2 Sekunden noch nicht, aber jetzt kannst du in die Sendung. Das ist der Vorteil der Leitung.
Bist du der, oder weißt du, ob du der einzige Wettermoderator im Fernsehen bist, der so freihändig spricht? Oder sind die Kollegen zum Beispiel beim ZDF dass die vom Prompter ablesen?
Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass es Kollegen gibt, die vom Prompter ablesen. Wer das jetzt aber wie tut, müsste man die Kollegen selber fragen. Ich bin jetzt mal für mich zuständig. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass meine engen Kollegen, das ist die Claudia Kleinert, das ist der Carsten Franke und der, das war Sven Plöger, das bin ich ja selbst, der Donald Becker, wir sprechen alle frei. Wir sprechen alle frei, wir machen das alle mit diesem Prinzip. Und ich glaube, das ist auch deswegen gut, weil wir dadurch auch in der Art des Sprechens sehr frei sind. Ob und wer das sonst noch tut, müsste man die dann
fragen. Du machst zusätzlich zum Fernsehen auch noch Radio. Bei welchem Sender, wenn du das verraten darfst, moderierst du denn noch und welche Sendungen sind das?
Ich darf alles verraten, was ich verraten möchte. Und alles andere tue ich so, als dürfte ich es nicht verraten. Und dann sage ich immer, darf ich es nicht verraten? Nein, also da ist nichts Spannendes bei. Also ich habe lange Jahre, insbesondere für den WDR und SWR, früher auch für den Bayerischen Rundfunk, Wetterberichte gemacht. Das mache ich heute tatsächlich gar nicht mehr. Ich mache keine Standardwetterberichte mehr. Ich bin eigentlich nur noch bei Sonderwetterlagen da. Dann rufen die mich tatsächlich an, dann melden die sich und sagen, da wollen wir, dass du das selber machst. Das soll jetzt überhaupt nicht die Kollegen da irgendwie bewerten. Aber das ist manchmal der Wunsch, dass dann meine Art des Erklärens da offensichtlich dann mal gewünscht ist. Und dann werde ich da also angefragt. Und das mache ich besonders für den SWR, weiterhin für den WDR, auch immer wieder der Deutschlandfunk, das Deutschlandradio, was sich meldet. Radio Bremen 2 ist ein ganz besonderer Kunde, der mich immer anruft, wenn es in Bremen regnet und was Bremen immer regnet, hat sein Programm. Und das war jetzt Scherz. Aber es sind wirklich die verschiedensten Sender, die sich dann mal melden, auch vom RBB verschiedene Sender, die es da untergeordnet gibt, die sich dann melden. Auch der MDR tut das. Das heißt auch im Osten bin ich immer mal wieder aktiv, um das mal so zu sagen. Das freut mich und genau. Aber es ist nicht mehr der Standard. Da erlebt man.
Ich habe noch eine Frage zu deiner aktiven Fliegerzeit. Hast du da eine Wetterberatung eingeholt oder wusstest du es ja eh?
Ja, sagen wir mal so, wenn du alle Werkzeuge hast und weißt, dass du was kannst, dann weißt du, was dich bei der Wetterberatung erwartet. Trotzdem ist es aus meiner Sicht nie verkehrt, auch anderes noch als Input zu hören. Insofern ja, ich habe das gemacht, auch immer wieder mit verschiedenen Genussmomenten und auch manchmal habe ich aufgenommen, ach guck mal, das würde ich jetzt anders sehen, aber ich habe mich da nie dann in den Vordergrund gestellt. Ich kann dann meine Sachen machen und und ich habe manche spannende Sachen gemacht. Ich werde nie vergessen, wie ich 1989 meinen 50, also ich habe gesagt, 89 habe ich den Schein gemacht, 88 habe ich angefangen, ich weiß nicht, ob ich da richtige Jahreszahlen gesagt habe, so war das, 88 angefangen. Und dann habe ich in Frankreich meinen 50 Kilometer Flug, ne? Beim Segelfliegen muss man also einen Überlandflug machen, 50 Kilometer. Und wir waren da auf so einem Fliegerlager jetzt war die Wetterlage wirklich sehr schwer und an dem Tag, wo es mal sehr einfach gewesen wäre, hatte ich aber kein Flugzeug. Und dann bin ich mit einer K10 damals aufgebrochen, ein wunderschönes Flugzeug. Und man hat mich da also hochgeschleppt und alle haben gesagt, ach, das ist aber extrem schwierige Wetterlage und außerdem kommt zum Abend eine Schwergewitterfront. Und die hätten keinen losgelassen außer mich. Und ich habe denen dann erklärt, wie die Wetterlage geht und was ich damit machen kann und warum ich das will und warum das geht. Und dann haben die alle gesagt, okay, bei dem machen wir eine Ausnahme, der darf das. Und dann bin ich losgeflogen und die Luft war unheimlich schwer und war bleiern und es tat sich überhaupt noch nichts. Und die Auslösetemperatur hatte beeindruckende 34 Grad. Also ich saß in dieser K10 und bin schon aus dem Leim gelaufen und dann hatten die mich irgendwie hochgeschleppt und ich war nachher... war einfach kein Steigen, es ging nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, ich muss aber in die Richtung, wo es ein bisschen labilisiert, das war französisches Flachland, Lille Rouge, glaube ich. So, in der Nähe von Blois-de-Breuil, für alle, die da sich genauer auskennen. Und ich, das ist also Flachland. Und ich sagte, ich muss irgendwie hier dieser Front schon ein bisschen entgegenkommen, weil von da kommt die Labilisierung. Und dann war ich sehr mutig im Abflug und fand mich irgendwann 20 Kilometer entfernt 300 Meter Höhe etwa und dachte, ach, das ist ja verdammt tief, jetzt hast du allen erklärt, wie gut du das hier weißt mit der Meteorologie und machst gleich deine Außenlandung da nach 22 Kilometern. Und dann habe ich einen Supermarktparkplatz entdeckt, der sehr schwarz war. Und ich merkte, da ist keine Wolke, es war nur Zirren da. Es war so dampfige Heißluft, die sich überhaupt nicht bewegte. Dann bin ich über diesen Parkplatz gegangen und bin, ich merkte, da war, also steigen kann man es nicht nennen. Also es war so, oh, ich bin voll geworden, habe aber sehr konzentriert. Ich hatte auch so leicht angespannten Gesichtsausdruck, aber es war egal. Und da habe ich dann versucht, also ganz sanft, da habe ich, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde, in dieser Dreiviertelstunde hatte ich dann 50 Höhenmeter über diesen Park. Und dann sah ich, dass erst hinten am Horizont die ersten Türme wuchsen. Also in meine Richtung, wo ich hin musste. Dann dachte ich doch, das geht zeitlich. Das fängt hier gleich an. Gib nicht auf. Und dann habe ich weitergemacht und weitergemacht. Plötzlich, und stehe, oh, Termin. Stehen rein. Und nach ungefähr 20 Minuten ging es. Ich denke, oh, das labilisiert. Wumm, hat es mich weit über 1500 Meter geschossen. Ich war nachher über 2000 Meter hoch, immer noch da. Und bin das Ganze einfach abgeglitten. Und mit großer Entschlossenheit noch ein, zwei und dann hat das labilisiert. Ich hätte nachher, weiß ich, gefühlte 10.000 Meter erreichen können, Scherz. Und es war richtig Action. Und dann bin ich in einer wunderbaren, für mich gefühlt, nicht, das ist so Geschichten, altes Fliegerlatein, was habe ich selbst erlebt und dann bläht sich das ja so auf, war alles gar nicht so, aber ich hatte das rein, schöner, langer Anflug, 20 Zentimeter über dem Boden mit meiner K10, schön lange. Der Platz war ewig lang, da konnte man nichts falsch machen, man musste einfach nur warten, irgendwann fällt das Flugzeug dann von selber runter, wenn man 10 cm hoch fliegt mit Speed, was eine K10 so hergibt, dann bin ich da reingelandet, schön noch mit dem Seitenruder richtig einparkiert, also das war dann, da sieht man das Schweizer, ne, einparkiert, das kommt aus Schweizer. Ja, dann stand ich da so und die freuten sich und zwei Stunden später hat es sowas vom Grand L'Orage mäßig geschüttet da. Und ich hatte meinen Flug abgeschlossen, war natürlich ein bisschen stolz wie Oscar. Ja, und jetzt habe ich eine Geschichte, die ich in 20 Minuten, wie ihr gerade gemerkt habt, erzählen kann. Aber war schön. Ne? Das sind so die Fliegererlebnisse. Und dann gab es natürlich ganz viele, die will ich jetzt nicht alle erzählen, aber auch mit dem Gleitschirm damals im Hohen Atlas in Marokko zu fliegen. Tolle Flugerlebnisse am Olymp, ne? Also da den Berg hoch zäuseln. Das war also schon, da hat man ganz, ganz viele Geschichten so über die Jahre natürlich gesammelt, fliegerisch, die einfach wunderbar sind. Und da zehre ich von vielen, also auch heute noch, wenn ich sie so durch den Kopf lege. Auch wenn man eben nicht mehr so viel fliegt. Das ist vernünftig.
Mich würde interessieren, Sven, hast du eigentlich mal über einen Podcast nachgedacht?
Ja, jetzt bin ich ja in einem.
Ja, aber vielleicht auch mal so selber. Ich meine, du guck mal, du hast so viel zu erzählen. Einerseits aus deinem Fliegerleben gibt es natürlich viel zu erzählen und natürlich auch diese ganze Meteorologie, die könntest du natürlich auch, gerade was wir vielleicht, also ich glaube ja, wir kratzen ja nur an der Oberfläche in der Flugausbildung. Und da wäre es ja ein Gottesgeschenk vom Sven Plöger, einen Podcast zu bekommen, was da so passiert.
Ich stelle ja wiederkehrend fest, dass die Tage nicht 257 Stunden haben oder 256, sondern tatsächlich 24. Und das führt dazu, wenn man bereits vier Drops hat, dass man möglichst keinen fünften aufnehmen sollte, weil sonst wird im Zweifel am Ende alles schlecht und man selbst kriegt einen Burnout. Beides ist wiederum schlecht und deswegen mache ich das nicht, sondern mache sowas wie jetzt bei euch. Ich bin dann gerne mal Gast und wir freue mich gerade mit euch beiden hier so ein paar meteorologische Dinge und vielleicht auch ein paar Geschichten zu vermitteln. Und dann ist das wieder eine Bereicherung. Es gibt mittlerweile sehr viele Podcasts, manche sind auch gut und das ist schön und da bin ich dann auch gern mal Gast. Und aber das selber zu gestalten wäre zeitlich, auch wenn ich Spaß dran hätte, gar keine Frage. Also ich würde mich oft wahrscheinlich auch selbst als Gast einladen, mir eine Frage stellen und sie dann erklären. Eins, wunderbare Leute, die ich mir vorstellen könnte, einzuladen. Doch klar. Aber ich würde das einfach zeitigen. Deswegen muss ich euer Gast.
Und da sind wir auch sehr glücklich drum, dass du bei uns heute zu Gast sein darfst, Gast sein willst. Ich bin gerade selber in der Theorieausbildung oder in der PPL-Ausbildung und darf nochmal die meteorologischen Sachen mir einverleiben, obwohl ich das damals als Segelflieger auch gemacht habe. Wobei mir jetzt auch nochmal klar geworden ist, mit so ein bisschen paar Jahren Abstand, dass man viele Sachen besser versteht als junger Segelflieger. Ne? Okay, da ist eine Cumuluswolke, da muss ich drunter, da kreise ich, und das war so damals Meteorologie für einen jungen Segelflieger. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wie sich das entwickelt, was Fronten angeht und sowas, dieses Großwetterbild, das versteht man, glaube ich, erst ein bisschen später. Und da hilft es natürlich, jemanden gerade Erfahrenen zu haben, der solche Geschichten erzählen kann. Und da zehrt, glaube ich, jeder Flugschüler von.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch immer die Form des Vermittelns. Ne? Also es muss auch ein bisschen unterhaltsam sein. Es muss dadurch eben in Geschichten und Beispielen, wir hatten das zu Beginn unseres Gesprächs hier schon mal, aufgearbeitet werden. Und dann wird vieles auch leichtgängiger. Ne? Also Dinge, die auch, sagen wir mal, also Physik und Mathematik ist nicht zwingend immer leicht. Und es gibt Leute, die sich da sogar besonders schwer tun. Ne? Und das dann leichtgängig zu machen, ne? Also ich erlebe das immer umgekehrt, weil wir jetzt über meine Stärken gesprochen haben, vielleicht, die darin bestehen, was zu vermitteln. Ich will eine Schwäche von mir erzählen. Ich bin handwerklich völlig unbegabt. Also sobald ich ein handwerkliches Gerät in die Hand nehme, ist schon erkennbar, dass die Sache schief geht. Also man gebe mir einen Hammer und wisse, das geht schief. Also ich kann schon ein paar Sachen, aber mich jetzt nicht hier völlig ins Absurde zu fahren. Aber sobald es ein bisschen was wird, wo man ein bisschen auch handwerklich nachdenken muss, vielleicht eine gute Idee haben muss, das geht alles überhaupt nicht. Und da finde ich es immer total faszinierend, wenn ich Leute angucke, die eben diese Begabung haben, mit welch einer unglaublichen Leichtigkeit die das machen, und man selber ist vollkommen ungeeignet. Will heißen, in dem Moment, wo eine Leichtigkeit entsteht, ist das etwas sehr Inspirierendes, wenn man das so vermitteln kann. Also wenn mir einer, der handwerklich fähig ist, was vermittelt, sodass ich das dann zumindest mal nachmachen kann und das dann plötzlich viel leichter geht, als ich mir das vorher auch nur annähernd vorstelle, dann habe ich eigentlich die richtige Vermittlung geschafft. Darum geht es. Und Leichtgängigkeit, das ist wieder dieser manchmal auch bestehende Nachteil, vermittelt natürlich den Eindruck, dass es auch leicht ist. Und das ist eben nicht der Fall. Also wenn jemand was sehr gut kann, egal auf welchem Bereich, völlig egal auf welchem Bereich, dann sieht das leicht aus. Das ist ja die Idee, sonst könnte es eben nicht gut. Dann sieht es ja schwer aus. Und das führt aber dazu, dass da manchmal Leute denken, das kann ja so schwer nicht sein. Doch, ist es. Und erst wenn es leicht aussieht, ist es oft besonders schwer. Also die beste Methode, das rausfinden zu können, ist, also das kann ich zum Beispiel hochgradig nicht, ist Eiskunstläufer. Ne? Wenn die das richtig können, sieht das unglaublich leicht aus. Mach mal so einen Sprung. Die meisten haben alle Beine gebrochen. Oder Skispringen. Ne? Wenn man es richtig gut kann, sieht das sehr leicht aus. Wenn man es nicht kann und fährt runter von so einer Schanze, dann ist man wahrscheinlich tot. Also deswegen, wie vermittel ich Schweres leicht? Das ist für mich immer die größte Aufgabe.
Sven, besteht denn eigentlich die Chance oder momentan bei dir der Plan, dass du nochmal in ein Flugzeug motorbetrieben einsteigst, wenn die Zeit es wieder mal hergibt?
Also ich weiß es im Moment nicht so ganz genau. Also meine Favorites sind dann doch, also so schön das auch war, also dieses UL-Fliegen hat mich ein Stück weit unabhängig gemacht und mir auch Möglichkeiten gegeben an Tagen. Ich habe ganz tolle Flüge auch mit meiner Frau dann teilweise gemacht, die wir wirklich sehr, sehr noch im Nachgang genießen. Aber ich glaube tatsächlich, das für mich wirklich Faszinierendste ist das Segeln, ist das Gleiten durch die Luft und die Nutzung der Kräfte dieser Luft, die man als Meteorologe halt so ein bisschen versteht. Und deswegen ist bei mir der Gedanke eher, wir werden ja alle eher älter, und dann werde ich vielleicht auch mal wieder mehr Zeit zur Verfügung haben und haben wollen, dass ich dann sage, Mensch, jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr Gleitschirm oder vielleicht tatsächlich nochmal wieder Segelflug einsteigen. Das ist immer auch natürlich eine organisatorische Frage. Wie mache ich das? Wie mache ich das im Verein? Welchen Zeitaufwand möchte ich betreiben? Kann man betreiben? Wie sehe ich das für anderes? Also der Gleitschirm ist jetzt mal, sagen wir mal, die fliegerisch einfachste Organisation, sich völlig flexibel bewegen zu können. Und wie gesagt, durch die Schweiz, wo wir weiterhin irgendwie teilleben. Jetzt für alle, die zuhören, ich muss in Deutschland Steuern zahlen, Klammer zu, das ist nicht der Grund für die Schweiz. So, jetzt habe ich es mal gesagt. Das heißt also, durch dieses Sein in der Schweiz ist es tatsächlich so, oder häufige Sein, dass man natürlich dieses Gleitschirmfliegen dann auch relativ gut umsetzen kann. Also, dass ich im Moment den Fokus so ein bisschen da ist und den Motorflug wahrscheinlich nicht mehr betreiben werde. Aber der Schein existiert und man weiß nie, sagt niemals nie, hieß ja mal da so ein Film.
Sven, ich würde gerne mal von der Meteorologie, vom Fliegen zu einem ja schweren Thema überschwenken, was ich bezüglich der Recherche über deine Person rausgefunden habe. Du bist nämlich unter anderem, wenn es so aktuell ist, Pate des Kinderhospiz Bethel. Magst du uns darüber mal ein bisschen erzählen, was diese Rolle innehat, als Pate für dieses Hospiz also, tätig zu sein?
Wenn man Pate ist, dann so habe ich das empfunden, muss man ja auch mal hingehen. Das war für mich damals, also sagen wir so, dass ich habe eine gewisse Verbindung zu der Region, also Bethel, quasi Bielefeld, wenn man es übersetzen möchte. Also das ist da die Region. Und die Familie meiner Mutter kommt aus dieser Region und das hatte man dann wohl auch mal irgendwie festgestellt, als man auf mich kam und mich dann angesprochen wegen dieser Part. Und das hat mich interessiert, aber auch erstmal ein bisschen verunsichert, weil ich natürlich gedacht habe, Mensch, also Kinderhospiz, da geht es um ein sehr, sehr tiefes Thema. Und ich habe mich dem dann aber aufgeschlossen gezeigt und habe gesagt, Mensch, ist etwas, wo ich so ja gar keine Berührungspunkte habe. Und dann haben die mich damals mal eingeladen. Ich weiß, dass ich mich durchaus belastet fühlte, als ich hinfuhr, weil ich dann nicht so genau wusste, wie soll ich mit einer Situation umgehen, vielleicht, die ich nicht weiß. Und die haben mir dann wirklich so schön das alles gezeigt. Und weil es ja einfach darum geht, wenn Eltern Kinder haben, die gesundheitlich eben in einem Zustand sind, wo man einfach weiß, die werden sterben. Und das ist ja für Familien eine so unglaubliche Belastung, damit umzugehen oder auch für Geschwister dieser Kinder, weil das natürlich klar ist, alles konzentriert sich auf das kranke Kind. Das muss auch so sein. Und dann hier eine Möglichkeit zu schaffen, dass man wirklich mal von diesem Ding abgelenkt wird. Das fand ich also wirklich wichtig und toll. Und wie man das macht und wie liebevoll man das gemacht hat und wie man auch diese ganzen Räumlichkeiten eingerichtet hat. Und ich habe dann da auch tatsächlich, also das war schon, wie soll ich sagen, fast ein Jugendlicher, der tatsächlich blind und taub war. Ne? Damit fängt es schon an, wie schwer das Leben ist, wenn man blind und taub ist. Also man hört nichts und man sieht nichts. In welcher Welt lebt man dann? Und der hatte dann noch zusätzlich eine Krankheit, die eben dafür sorgt, dass er wahrscheinlich noch ein Jahr zu leben hatte. Und ja, das ist schon etwas, wo man dann natürlich auch emotional so ein bisschen mitgeht, aber ich fand das von denen wirklich sehr, sehr gut gemacht und insofern fühle ich mich da auch so ein bisschen dann eben mitverantwortlich. Aber man ist jetzt nicht tatsächlich jeden Tag irgendwie für die aktiv, sondern dann ist man vielleicht mal in irgendeiner Sendung, wo dann auch mal, weiß ich nicht, auch ein Preis erspielt wird, nicht? Und den kann man dann da abgeben und dann sind da wieder welche glücklich darüber, dass da ein bisschen Geld eingespielt wurde und mit diesem Geld kann eben vor Ort werden. Aber ihr habt es gerade selber gemerkt, man ist emotional dann auch schon angefasst. Ne?
Unbedingt ist natürlich auch ein Thema, was eigentlich nicht spurlos an einem vorbeigehen kann. Von daher Genau. Vielen Dank dafür, dass du das machst. Ich kann das nur unterstützen. Wir haben einige solcher Projekte auch hier in Hamburg und das gehört unterstützt. Gerade die Familien, die leiden da sehr drunter, ja.
Ja, definitiv.
Wobei das auch irgendwie nicht der richtige Weg ist, dass Kinder ihre oder Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen sollten. Es muss eigentlich aus dem Laufe der Natur eigentlich mal andersrum sein. Klingt jetzt auch hart, aber es sollte so sein.
Natürlich, deswegen ist das auch für die Eltern natürlich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und das dann auch alles zu begleiten. Aber die Belastung, die es natürlich auch im Alltag gibt, das eben auch noch zu haben. Also das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht selber eben hat oder erlebt hat. Und das habe ich natürlich auch nicht. Aber wenn man da sich ein bisschen herantraut und vielleicht auf die Weise ein paar unterstützende Dinge tun kann. Aber nochmal, die richtig viel tun, sind die Leute, die da vor Ort sind. Sind die da wirklich helfen und denen gebührt das auch.
Genau. Ja, von diesem schweren Thema jetzt zum Abschluss nochmal ein paar Sätze, die ich dir gerne vorlegen würde, die du jetzt dann abschließen kannst.
Sehr gut. Mal gucken, ob ich das kann. Ich muss
da
gerade
da bin ich mir ziemlich sicher. Also auf den Mund gefallen scheinst du nicht zu sein.
Du hast keinen Publikumsjoker, du darfst niemanden anrufen. Und du kannst auch nichts wegdrücken, das geht nicht. Wir sind nicht bei Wer wird Millionär?
Aber neben mir sitzt Gunter Jauch, das darf schon sein.
Okay, ne? Alles klar. Schöne Grüße an den Gunther.
Ja, Günther heißt er. Ich habe gerade Günther.
Günther oder Günther?
Günther Jauch.
Grüße an Herrn Jauch.
Günther Jauch.
Dann legen wir los. Wenn ich nicht das Wettergehen hätte, dann würde ich
dauerhaft unter Wasser sein und tauchen.
Dann jetzt das Gegenteil. Wenn ich in der Luft bin, dann
denke ich, was das für eine wundervolle Möglichkeit ist und denke zusätzlich auch daran, wenn ich diese Perspektive einnehme, wie klein die Welt ist und wie klein vielleicht manchmal auch die Dinge sind, auch die Streitigkeiten, die Schwierigkeiten, die wir für so groß halten. Fliegen gibt mir in vielen Bereichen eine andere Perspektive.
Dann der nächste Satz. Die Weltbevölkerung muss in Sachen Umweltschutz und Klimaschutz
sich im Grundsatz verändern und eine Haltung einnehmen, damit wir dieses schwierige Thema einigermaßen noch in den Griff bekommen.
Und das wünsche ich mir.
Ich wünsche mir, dass die Menschheit es schafft, mit diesem schwierigen Thema klarzukommen. Denn im Moment zeigt sie uns, auch jetzt wieder auf der Klimakonferenz, dass sie nicht reif ist. Wir alle nicht reif sind, um dieses Thema anzugehen. Und man sollte in der Tat seinen Kindern sagen können, dir soll später mal besser gehen als mir und nicht, dir soll später mal schlechter gehen. Ich möchte, dass wir eine neue Stufe erklimmen. Das wünsche ich mir, dass wir in unserer Haltung so weit kommen, dass wir nicht einfach nur sagen, der andere muss jetzt mal endlich was tun und ich muss in mir ruhen und mal abwarten, sondern ich bin Teil des Ganzen und insofern auch jemand, der selbst sich auffordern darf.
Das ist ein sehr schöner und auch nachdenklicher Abschlusssatz von deiner Person, lieber Sven. Ich darf mich erstmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für die Zeit bedanken, die du dir für uns genommen hast. Vielen Dank.
Hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch beiden, muss ich wirklich sagen. War richtig schön. Ist, glaube ich, wenn ich auf die Uhr gerade gucke, der längste Podcast, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Schneidet ein paar Sachen raus, aber nicht alles.
Nein, also die... Ich sag mal so, diese Outtakes, die typischen, die nehmen wir raus. Die gibt's dann zum Jahresabschluss dann wieder bei uns, bei Patreon, auf YouTube. Da kann man sich dann da wieder runterladen.
Sehr gerne.
Und kann dann die Pleiten, Pech und Pannen der Privatpiloten-Lounge sich dann da anschauen. Für unsere bevorstehende Hörerreise ist mir eingefallen, lieber Johann, könnten wir eigentlich Sven Plöger dann engagieren, dass der uns dann unser ganz persönliches Wetter eigentlich zusammenstellen könnte.
Natürlich.
Könnten wir dich anrufen, so aller Günther Jauch?
Anrufen kann man mich immer.
Das ist wunderbar.
Ob ich abnehme, ist dann natürlich noch unsicher, ne? Aber anrufen dürfte.
Falls ihr da draußen jetzt neugierig geworden seid, was der Sven Plöger neben der Kamera macht, außerhalb des Fernsehstudios in Frankfurt, wenn er aufzeichnet, er ist natürlich unterwegs als Moderator, kann man das nennen, als Referat. Du hältst Vorträge, Sven, wenn das korrekt
ist. Genau. Das ist, wenn man so will, mein Hauptberuf mittlerweile, Vortragsreisender zu sein. Ich moderiere aber auch immer wieder Veranstaltungen, wo ich dann auch eben genau der Moderator bin. Dann habe ich auch mal Diskussionsrunden, durchaus auch mit Alpha-Tierchen, die ich dann im Griff halten muss, die aber manchmal natürlich sehr interessante Dinge zählen.
Da würden wir gerne deine Internetseite verlinken. Der Sven Plöger, das ist so ein, ja, muss man sagen, Moderator zum Anfassen. Also es gibt zwei Internetadressen, die kann man anschreiben und man bekommt Antwort. Die angesprochene Schwester von Sven Plöger, die organisiert das Büro von Sven. Und es dauert ein bisschen. Sven sagt auch ganz klar, es dauert immer ein bisschen, wenn Sie offizielle Anfragen haben, bitte übers Büro. Schreibt ihm gerne eine E-Mail, dann kommt er vorbei, dann macht er einen Termin mit euch aus. Wir hauen euch alles Wichtige in die Shownotes rein. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen many happy landings. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge der Privatpiloten-Lounge. Bis dahin.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald.